Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Mega cool, dass wir heute reinstarten können in die zweite Predigt-Session in unserer Highlight-Serie Hashtag Jesus. Und es geht heute weiter mit einer Frei-von-Aussage, nämlich frei von Halbherzigkeit. Das hat die Sabi vorher euch schon verraten. Und als ich so mitbekommen habe, dass ich über dieses Thema hier in der Predigt sprechen darf, da kam mir so ein recht einfacher Gedanke, vielleicht schon sogar schon primitiver Gedanke, dazu. Und zwar das positive Gegenteil von halbherzig muss ja irgendwie sowas sein wie vollherzig. Ich habe den Begriff gegoogelt, ich habe ihn nicht gefunden, also es gibt anscheinend nicht dieses Wort. Ich fand ihn aber trotzdem recht interessant und habe ihn einfach in der Predigt drin gelassen. Ich denke, ihr kommt damit zurecht. Und als geborenes Mathe-Genie nicht, habe ich dann so gedacht, Mensch, jetzt habe ich schon mal halbherzig und voll, dann muss es ja auch irgendwie wahrscheinlich noch leer geben, es muss Viertel geben, es muss Dreiviertel geben und noch ganz viele Dinge irgendwie so dazwischen. Und mit diesem neu erlangten Wissen habe ich dann mal so in mein Leben reingeschaut. Das einfach mal so ein bisschen reflektiert. In meine Ehe reingeschaut, in meine Beziehungen zu Freunden, zu meinen Eltern, zu Jesus, auf meinen Job, auf meine Mitarbeit hier in dieser Church. Und ich bin so nach ersten Überlegungen zu dem Entschluss gekommen, Mensch, so wirklich halbherzig bist du ja in keinen Bereichen unterwegs. Ach, zum Glück. Ja, ich bin immer so ein bisschen überhalb, so Richtung voll, bei manchen Sachen sogar schon im oberen Viertel, aber nicht halb, nicht Viertel und schon gleich gar nicht leer. Glück gehabt, habe ich so gedacht, kann ich also diese Predigt doch halten. Aber es kam direkt ein Gedanke danach, nach meiner doch eher sehr positiven Selbstanalyse. Und zwar der folgende: Wenn ich zwischen halb und voll bin, dann ist es irgendwie nicht voll, sondern halt irgendwie so dazwischen. Und irgendwie ist alles, was so zwischen leer und voll ist, so dazwischen. Und halt weniger wie voll. Könnt ihr mir noch ungefähr ein bisschen folgen, ja? Ich habe dann für mich geschlussfolgert, okay, der optimale Zustand wäre doch dann der, dass ich immer vollherzig in allen Bereichen meines Lebens unterwegs bin, oder? Macht ja auch irgendwie Sinn. Ich meine, keiner fängt irgendwie an, ein Haus zu bauen und dann so bei drei Viertel sagt man dann, oh, jetzt lassen wir es. Ohne Innenausbau, ohne warme Heizung werde ich vermutlich nie einziehen. Oder wenn ich anfange, mich selbstständig zu machen, sage ich ja dann auch nicht, okay, jetzt lassen wir das halt mal so nebenher laufen. Es wird schon irgendwie gut kommen. Kann ich machen, bloß dann werde ich wahrscheinlich relativ zügig zahlungsunfähig sein. Also macht irgendwie schon Sinn, entweder Dinge ganz oder gar nicht zu tun. Also habe ich wiederum für mich geschlussfolgert, dass der optimale und erstrebenswerte Zustand der wäre, dass ich in allen meinen Lebensbereichen mit vollem Herzen dabei bin, weil dann einfach am meisten rauskommt. Aber ist es wirklich der Anspruch, den ich an mich haben sollte? In allen meinen Lebensbereichen? Und von wem kommt dieser Anspruch überhaupt? Kommt der von mir selber? Kommt der von Menschen in meiner Umgebung? Vielleicht sogar von Jesus? Und kann ich diesem Anspruch überhaupt gerecht werden? Kann ich das überhaupt leisten? Also ich stelle mir das schon recht stressig vor und mit relativ viel Arbeit verbunden. Tja, und dann habe ich angefangen, diese Predigt zu schreiben. Und ich hoffe, ihr konntet mir bis hierher so ein bisschen folgen. Wenn nicht, macht auch nichts. Es kann nicht jeder so gut Mathe wie ich. Aber wir werden uns in den nächsten Minuten noch damit auseinandersetzen. Und dazu schauen wir in die Geschichte von Jesus und seinen Jüngern. In die letzten 24 Stunden wo Jesus hier auf dieser Erde war. Denn das Thema Halbherzigkeit hat nicht nur was mit uns heute zu tun, sondern das Thema Halbherzigkeit hat schon damals bei den Jüngern eine sehr relevante Rolle gespielt. Und dazu lesen wir die Geschichte dazu, die steht heute in Markus 14 ab dem Vers 32. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, in ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen, der, der mich verrät, ist da. Soweit mal zu der Geschichte, die wir uns heute ein bisschen näher anschauen wollen. Jesus und seine Jünger haben gerade das Abendmahl gefeiert und sind jetzt auf diesem Weg zum Ölberg, zu dieser Stelle, die Gethsemane heißt. Den Großteil der Jünger lässt er ein bisschen weiter unten am Berg zurück und nimmt nur seine engsten Vertrauten mit, den Petrus, den Jakobus und den Johannes. Tja, und dann versemmeln es die Elite-Jünger von Jesus aber mal so richtig. Und es nicht einmal, nicht zweimal, nein, gleich ganze dreimal schlafen sie einfach wieder ein. Und das, obwohl sie so lange mit Jesus unterwegs waren, Tag und Nacht, sie haben unendlich viel von ihm gelernt. Und ich glaube, es gab wenige, die eine persönlichere Beziehung zu Jesus damals hatten, als diese drei. Und doch schlafen sie. Wirklich, stellt euch das mal vor, da steht Jesus vor seinen drei engsten Freunden und sagt, Leute, meine Seele ist zu Tode betrübt. Oder die Hoffnung für alle schreibt auch, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Er ist von Angst und von Schrecken gepackt. Und das sagt nicht irgendjemand, so ein normaler Mensch, sondern das sagt Jesus persönlich zu ihnen. Jesus, dem eigentlich doch alles möglich ist. Und die Jünger, die interessiert es irgendwie scheinbar so gar nicht wirklich, hat man das Gefühl. Okay, ich will mit den Jüngern jetzt nicht gleich so sehr ins Gericht gehen. Ich kann schon gut verstehen, dass ihnen nach Schlafen zumute war. Ich meine, sie waren den ganzen Tag mit Jesus unterwegs, haben sich jetzt gerade die Mägen vollgehauen beim Festmahl. Draußen ist jetzt bereits dunkel, weil es am Abend ist. Also es sind doch irgendwie so die perfekten Voraussetzungen, um einfach mal abzuliegen und zu schlafen. Und auch ich hätte sicherlich irgendwie Mühe gehabt, meine Augen offen zu halten. Aber trotzdem, Jesus, ihr Lehrer und bester Freund, ist kurz davor, innerlich zu zerbrechen und kaputt zu gehen. Also wenn ein Freund von mir durch so eine Phase gehen würde, dann lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, dann würde ich sicherlich nicht pennen. Dann würde ich zu ihm gehen, würde mit ihm beten, würde mit ihm weinen und würde ihn so gut ich kann irgendwie unterstützen. Und klar müsste man dann auch mal irgendwann schlafen, das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Aber hey, wir reden hier in dieser Geschichte von Jesus und seinen Jüngern von wenigen Stunden. Wir reden hier nicht von Tagen oder von Wochen, sondern nur von ein paar Stunden. Also meiner Meinung nach hat Jesus nicht unbedingt was Unmögliches von den Jüngern verlangt. Und mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du in der Regel schläfst, aber ich muss zumindest mal hinsitzen. Noch besser ist liegen, damit ich schlafen kann. Ja, im Stehen wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger bis unmöglich. Ich weiß nicht für alle, das gibt es auch, ja, aber ich rede jetzt einfach mal von der großen Masse. Warum, liebe Jünger, setzt ihr euch dann hin, wenn ihr so müde seid? Gut, Jesus hat es ihnen befohlen, setzt euch da hin. Aber er hat ihnen auch befohlen, dass sie beten sollen. Und ich glaube, Jesus hätte vermutlich weniger ein Problem damit gehabt, wenn sie einfach aufgestanden wären, rumgelaufen wären und dabei gebetet hätten, als dass sie einfach hinsitzen und einschlafen. Kurzer Cut in unser Leben in 2018. Gibt es bei dir Themen, die immer und immer wieder hochkommen und du das Gefühl hast, dass du sie einfach nicht loswirst? Negative Gedankenspiralen, schlechtes Gerede, die ein oder andere Lüge. Kann es sein, dass es dir vielleicht dabei geht, wie den Jüngern, die immer wieder einschlafen, aber an dieser Situation, die sie zum Einschlafen bringt, nichts ändern? Mach dir heute mal Gedanken darüber, welche Situationen denn genau dazu führen, dass du immer wieder negative Gedanken hast. Dass du ab und zu mal über andere Leute schlecht redest oder hier und da einfach mal eine Lüge verwendest. Vielleicht ist es dran, dass du genau in diesen Situationen, die dazu führen, heute was veränderst. Und manchmal können schon so kleine Änderungen eine große Wirkung haben. Nun zurück zu den Jüngern. Warum handeln sie in dieser Situation scheinbar so halbherzig? Warum fehlen ihnen die Bereitschaft und die Entschlossenheit, mit Jesus in seiner schwersten Stunde wach zu bleiben und für ihn zu beten? Die erste Möglichkeit, die ich sehr interessant fand, ist vielleicht folgende. Vielleicht war es den Jüngern zu diesem Zeitpunkt einfach nicht bewusst, was in dieser Nacht noch alles auf sie und auf Jesus zukommen würde. Gehen wir einfach mal davon aus, dass die Jünger wirklich keinen blassen Schimmer hatten, was in dieser Nacht passiert. Dann war es für sie ein ganz normaler Gebetsspaziergang. Vielleicht auch so ein bisschen ein Verdauungsspaziergang nach dem Festmahl. Gut, zugegeben, Jesus, der war so ein bisschen aufgelöst unterwegs, aber die Jünger haben sich nichts weiter dabei gedacht, weil sie einfach keine Ahnung hatten. Denn ich vermute mal, hätten sie gewusst, was wirklich passiert in dieser Nacht, dann hätten sie mindestens genauso viel Angst gehabt wie Jesus. Und dann hätten sie mindestens genauso aufgelöst wie Jesus gebetet und dann hätte das sicherlich irgendwie keiner von denen wirklich geschlafen. Kommt uns das bekannt vor? Das sind Situationen in unserem Leben, wo wir scheinbar keine Ahnung haben, was auf uns zukommt. Und urplötzlich ist es so, als ob wir aufwachen würden und feststellen, dass wir in einer Sackgasse sind. Dass wir in die Situation reingekommen sind, die wir eigentlich gar nicht wollten. Ja gut, ich gehe schon ab und zu mal mit meiner netten Arbeitskollegin nach dem Feierabend ein Bierchen trinken oder ein Sektchen und komme dann halt erst spät zu meiner Frau nach Hause zurück. Aber hey, meine Ehe, die ist halt so oberflächlich geworden und prickeln tut er schon lange nichts mehr. Meine Beziehung zu Jesus, da ist nichts mehr. Ich gehe nicht mehr in diese Kirche, die Leute können mir auch gestohlen bleiben und diese Bibel will ich auch nichts mehr von wissen. Und wenn Jesus mit mir keine persönliche Beziehung haben will, dann lasse ich es eben. Ja, meine Güte, ich bin halt die ganze Zeit gestresst. Alle Leute wollen immer irgendwas von mir, mir steht's hier oben. Und dann rutscht mir halt immer wieder mal ein dummer Satz raus. Oder vielleicht sogar auch mal die Hand. Aber was soll ich denn bitte machen? Lauter so Beispiele und Dinge, die scheinbar so plötzlich als vollendete Tatsachen vor uns stehen. Aber sind wir mal ehrlich, kommen diese Dinge wirklich immer so plötzlich? Ist es vielleicht nicht so, dass wir öfters mal einfach pennen? Dass uns oft gar nicht bewusst ist, welche Auswirkungen unser Handeln oder auch unser Nichtstun haben? Dass es uns nicht bewusst ist, welche Auswirkungen unsere Gedanken und Gefühle auf unser Herz haben? Ich möchte ja nicht pauschal sagen, dass es bei jedem von uns immer so sein muss. Und auch nicht, dass es in allen Situationen immer so sein muss. Aber ich möchte uns heute dazu auffordern und herausfordern, sei dir zu jedem Zeitpunkt bewusst, dass um deine Gefühle, dass um deine Gedanken und um dein Herz gekämpft wird. Der Gegner von Jesus, die Bibel nennt ihn den Teufel. Er kämpft um dein Herz. Er will nicht, dass deine Ehe funktioniert. Er will nicht, dass du erfolgreich in dem Job bist, wo du deine Werte vorlebst. Er will nicht, dass du betest, er will nicht, dass du in der Bibel liest und er will auch nicht, dass du Freunde hast, die dich immer wieder daran erinnern, wie wichtig es ist, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Ich möchte uns heute Abend hier an der Stelle keine Angst machen, ganz und gar nicht, weil Jesus wird mit uns durch jede Situation durchgehen, die auf uns zukommt. Aber wir sollten uns dem bewusst sein, dass dieser Kampf um unser Herz real ist. Und das auch in Momenten, in denen es uns wirklich super geht. Wo alles glatt läuft, wo wir einen Mega-Run mit Jesus haben, genau in diesen Momenten sollten wir wachsam sein. Lasst uns also wachsam sein und, so sagt es Jesus auch zu seinen Jüngern, beten. Wir dürfen Jesus darum bitten, dass er uns hilft, wachsam zu sein. Wir müssen das nicht alleine leisten, das können wir letztendlich auch gar nicht. Jesus möchte uns dabei helfen, wenn wir ihn darum bitten. Die zweite Möglichkeit, warum die Jünger scheinbar so halbherzig handeln. Kann es sein, dass die Jünger Jesus vielleicht nicht so ganz ernst genommen haben? Ja, jetzt komm schon, Jesus. Versuchung, dein Ernst? Versuchung haben wir, seit wir mit dir mitgegangen sind. Erzähl uns mal bitte was Neues. Und vielleicht auch später, weil jetzt sind wir müde, jetzt wollen wir schlafen. Und beten, das können wir auch später noch. Vielleicht haben sie so gedacht. Ich möchte mal kurz auf diese konkrete Versuchung eingehen, von der Jesus hier im Garten zu seinen Jüngern spricht. Ein paar Momente vor dem Abendmahl, da sagt Jesus ein paar ernste Worte zu Petrus und zu den Jüngern. Und zwar kündigt er da an, dass Petrus und die Jünger ihn noch in dieser Nacht verleugnen werden. Dass alle sagen werden, dieser Jesus, keine Ahnung wer das ist, ich kenne den nicht. Und das, was der glaubt und von sich gibt, das glaube ich nicht. Das ist die Versuchung, von der Jesus jetzt hier im Garten spricht. Er warnt sie bereits früh am Abend und ist jetzt noch so gnädig und erinnert sie nochmal daran. Achtung Leute, da kommt eine Versuchung. Aber keiner reagiert drauf. Kein Petrus, kein Jakobus, kein Johannes. Keiner von ihnen hält mal kurz inne und sagt so, Mensch, Moment mal, Versuchung? Da war doch irgendwas. Verleugnung hatte Jesus das Glaub vorher genannt. Ist es vielleicht jetzt schon so weit? Wirklich keiner der dreien verschwendet irgendeinen Gedanke daran. Wirklich grandios, habe ich mir so gedacht, oder? Genauso wie wir oft. Wie oft passiert es uns, dass wir von Freunden, vom Heiligen Geist, von der Bibel selber Hinweise bekommen, dass wir vielleicht gerade nicht auf dem richtigen Weg sind, dass wir vielleicht mal nachdenken sollten, ob das wirklich so gut ist, was wir gerade tun. Und wir, was machen wir ganz oft? Wir schlafen einfach. Wir lassen unseren Gedanken und Gefühlen weiterhin freien Lauf und merken nicht, wo sie uns Stück für Stück hinführen. Ein blinder Fleck nennt man sowas. Das ist etwas, was andere sehen, man selber aber schon gar nicht mehr wahrnimmt oder vielleicht auch gar nicht mehr haben möchte. Lasst uns auf diese Hinweise hören, sie prüfen und nicht einfach abschmettern. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle darauf angewiesen sind, dass wir zum Beispiel Menschen in unserem engen Umfeld haben, die auf eine liebe Art und Weise in unser Leben sprechen dürfen und uns auf Dinge hinweisen dürfen, die gerade schief laufen. Und ich glaube, wir tun gut daran, darüber nachzudenken, was dran sein könnte, wenn ein Freund zu dir kommt und sagt, Mensch, du bist gerade auf dem Holzweg. Und nur mal by the way, wenn das ein Freund tut, dann ist es tatsächlich ein wirklich guter Freund. Tja, und wie ist es mit Jesus? Wo nehmen wir Jesus heute nicht mehr ernst? Ich finde es ab und zu schon beneidenswert, dass die Jünger damals mit Jesus unterwegs sein durften. So richtig zum Anfassen, zum Erleben. Und manchmal würde ich mir wirklich wünschen, dass Jesus einfach so, auch wie damals, neben mir stehen würde. Dass er mir sagt, was ich machen soll, dass er mir sagt, wo es lang geht, mir auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, Johnny, du bist eine Allmachtsrakete. Ich freue mich an dir, ich bin stolz auf dich. Würde ich mir wirklich manchmal wünschen. Aber eben auch nur manchmal. Denn wenn ich mir vorstelle, dass dieser Jesus tatsächlich neben mir wäre, so real, der Jesus, der sich für mich hat kreuzigen lassen, für den ganzen Bockmisch, den ich verzapft habe und noch verzapfen werde, wenn dieser Jesus tatsächlich neben mir stehen würde, würde ich ihm dann auch noch abends so kurz vorm wirklich Einschlafen im Bett noch so die letzten halbwachen Worte zuwerfen? Würde ich dann auch in der Celebration hocken mit verschränkten Armen und so lümmelnd auf dem Stuhl, während ich ihn anbete und während ich ihn worshipe? Würde ich dann auch ihm noch das geben, was halt am Ende vom Monat gerade noch so übrig geblieben ist? Und würde ich auch diese oft gelebte des Duz noch für Jesus Einstellung leben? Nehme ich Jesus heute noch ernst, auch wenn ich ihn nicht mehr anfassen kann, auch wenn er nicht real neben mir steht? Lasse ich Jesus noch in mein Leben sprechen, auch wenn es nicht zu meinem Plan passt, den ich mir eigentlich so schön zurechtgelegt habe? Oder lasse ich ihn dann einfach links liegen, bedanke mich vielleicht nur bei ihm und sage, danke Jesus für den Tipp, aber ziehe dann doch mein eigenes Ding durch? Bin ich halbherzig gegenüber Jesus oder will ich ihn mit vollem Herzen hinterherlaufen? Mir persönlich wurde das wieder so neu bewusst, während ich diese Predigt vorbereitet habe, dass Jesus für mich alles gegeben hat. Er ist für mich gestorben, weil er mich so dermaßen liebt und nicht wollte, dass ich diese Qualen, die er am Kreuz erlebt hat, erleben muss. Und ich glaube, wenn wir das im Ansatz verstanden haben, was das bedeutet, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als Jesus wirklich ernst zu nehmen und von ganzem Herzen ihn zu lieben und für ihn alles zu geben. Und damit meine ich wirklich alles. Nicht nur so 3/4, nicht nur so 9/10, sondern wirklich voll. Und das nicht aus einer Theorie und aus einer Theologie heraus und weil wir sollten und weil wir müssten, nein, sondern weil Jesus uns als erstes geliebt hat und weil wir dankbar dafür sind, dass dieser Jesus was mit uns zu tun haben möchte. Um nochmal auf die Jünger zurückzukommen. Ich muss zugeben, sie sind heute Abend nicht wirklich gut davongekommen. Muss ich wirklich zugeben. Aber ich möchte auch dazu sagen, mir ging es heute Abend nicht darum, die Jünger irgendwie schlecht zu machen und die Jünger schlecht zu reden, auf sie mit dem Finger zu zeigen und vielleicht auch so ein bisschen auf sie herabzuschauen. Ganz im Gegenteil. Denn genau diese Jünger, an ihnen kann man so extrem gut sehen und beobachten, welche Entwicklung sie in ihrem weiteren Leben gemacht haben. Wie sie von dieser Halbherzigkeit zu einer Vollherzigkeit gekommen sind. Sie haben dort im Garten Gethsemane, als Jesus sie wirklich gebraucht hätte, versagt. Das stimmt. Allerdings muss man auch sehen, was danach mit den Jüngern passiert ist. In den Jahren, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, wo er auferstanden ist und in den Himmel hochgefahren ist, sind fast alle Jünger als Märtyrer gestorben. Hört sich jetzt im ersten Schritt nicht unbedingt so erstrebenswert an. Vor allem, wenn man so ein bisschen liest, wie die Jünger teilweise aufgrund von ihrem Glauben umgebracht wurden. Aber es zeigt enorm beeindruckend, was in ihnen passiert ist, als sie verstanden haben, was Jesus für sie getan hat. Sie konnten nicht anders, als rauszugehen in die Welt und diese Geschichte, die sie mit Jesus erlebt haben, den anderen Leuten zu erzählen. So verliebt waren sie in Jesus. Von der Halbherzigkeit in Gethsemane, wo sie ihn alle im Stich gelassen haben, zu den Jüngern, die bis zum Schluss mit vollem Herzen für Jesus unterwegs waren. Und genau das ist der Anspruch von Jesus an dich und an mich. Ihn mit vollem Herzen nachzulaufen und ihm Stück für Stück immer ähnlicher zu werden. Das sagt er uns auch in Markus 12,30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Jesus will von uns, dass er an erster Stelle steht und dass unser Herz ganz nah an seinem Herz ist. Und wenn diese Priorität in deinem Leben klar ist, dann wirst du merken, dass das positive Auswirkungen haben wird auf alle anderen deine Lebensbereiche, auf deine Ehe, auf deinen Job, auf deine Familie, ja sogar auf deine Gedanken und deine Gefühle. Ich möchte noch die Eingangsfrage beantworten, ob wir denn tatsächlich jetzt in allen, wirklich allen Lebensbereichen mit vollem Herzen dabei sein sollen. Ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir das, wenn wir es versuchen, je durchhalten würden. Es wird immer Bereiche in unserem Leben geben, die laufen halt so nebenher. Und es wird auch Bereiche in unserem Leben geben, wo es ab und zu mal gut ist, dass man nur mit halbem Herzen dabei ist. Welche Bereiche das sind, das muss jeder von uns selber wissen. Anhand von den Prioritäten, die jeder persönlich und ganz unterschiedlich von uns in seinem Leben setzt. Die höchste Priorität in unserem Leben sollte aber immer die Liebe zu Jesus sein. Das fordert Jesus selbst von uns.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.